ARD Sounds.
Die Zukunft, sie liegt auf einem Hochhausdach in Rotterdam. Und er gestaltet sie mit. Wouter Baumann, ein langer, schlaksiger Kerl, Pferdeschwanz, Dreitagebart, ist der erste Flachdachfarmer Europas. Gerade hat er ein Huhn auf dem Arm, eine Viandotte.
Here it is.
Yeah, what we do, we want to be an inspiring example to show.
Wir wollen ein inspirierendes Beispiel dafür sein, was alles möglich ist. In Rotterdam gibt es 14 Millionen Quadratmeter Flachdach. 14 Millionen, wirklich eine große Zahl. Aber nur 300.000 Quadratmeter sind grün.
Baumann und seine Kollegen wollen das ändern. Dachacker heißt das Projekt. 1.000 Quadratmeter Feld in luftiger Höhe. Was heißt Feld? Es ist eine grüne Oase. 30 essbare Blumensorten wachsen hier.
Probably you know the taste of this flower, but I'm curious if you know what plant it is.
I can eat it.
Yeah.
Radieschen? Do you know what I mean?
Yeah, it's a bit spicy. Rucola,
yeah.
rocket salad.
Yeah.
Only you don't know the flower.
Yeah, I don't know.
That's weird, eh? Yeah.
Tomaten, Gurken, Möhren, Kohlrabi. Vier Hühner scharren unter den Feigenbäumen.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Mit 660.000 Einwohnern ist Rotterdam eine der größten Städte der Niederlande. Und sie ist bedroht durch den Klimawandel. Wasser ist hier ein großes Thema. Die Stadt liegt größtenteils unter dem Meeresspiegel. Gleich drei Flüsse treffen sich in der sogenannten Delta-Region und münden dann in die Nordsee. Höhere Deiche genügen nicht. Der Mensch muss mit dem Wasser umgehen lernen. Also wird Rotterdam Stück für Stück zur Schwammstadt umgebaut. Das heißt, das Wasser wird wie in einem Schwamm gespeichert und kann bei Trockenheit wieder abgegeben werden.
Wow, in Rotterdam, one of the ways is multifunctional roofs.
Ein Weg sind multifunktionale Dächer. Nicht nur grüne Felder hier oben, sondern auch blaue Dächer, mit denen man Wasser speichern kann.
Das ist besonders bei Extremwetterereignissen wie Starkregen wichtig. 60.000 Liter Regenwasser kann das Flachdach speichern. Das kann dann im Anschluss wieder verdunsten und sorgt sogar für Abkühlung. Wenn mehr Dächer in Rotterdam so umgerüstet werden, ist das schon mal eine Lösung, um sich gegen Sturzfluten und Überschwemmungen zu wappnen, ist Baumann überzeugt. Die grünen Dächer sind aber nicht alles. Es gibt noch viele weitere Elemente in Rotterdam auf dem Weg zur Schwammstadt. Besuch bei den Urbanisten, einer Gruppe von Architekten, Landschaftsplanern und Biologen. Sie planen den Hofbogenpark, eine spektakuläre Anlage, die mitten durch Rotterdam führt. Chef Dirk van Peipe empfängt in einem Fabrikloft direkt am Hafen und zeigt das Modell. Der neue Park entsteht in luftiger Höhe auf einem alten Eisenbahnviadukt, ist über 2 Kilometer lang und 8 Meter breit.
Es ist einfach wie in New York. Eine verlassene Eisenbahnlinie, die durch dichte Stadtteile führt. 2 Kilometer lang und 8 Meter breit. Ein wirklich schmales und super langes Stück Land. Die Idee war also ganz einfach. Lasst uns einen Park auf dieser Bahnlinie anlegen. Auch die Finanzierung ist jetzt organisiert.
Und dieser Park soll nicht nur für mehr Grün und gute Luft sorgen und Erholung bieten, er soll auch drohende Starkregenfälle wie ein Schwamm aufsaugen. Die Stadtverwaltung von Rotterdam fördert das. Der Hofbogenpark ist eines von 7 Projekten, mit denen die Hafenstadt grüner, kühler und gesünder werden soll.
And this starts with the idea that we now have a city that drains. So that's the shift that we make. So if there's too much water, we pump it out.
Im Moment ist es so, wenn wir zu viel Wasser haben in der Stadt, dann wird das Wasser abgepumpt und wir versuchen es aus der Stadt zu kriegen. Jetzt stellen wir aber plötzlich fest, dass es auch längere Zeiten ohne Wasser gibt und wir müssen das Wasser wieder hereinholen. Wir müssen es schaffen, die Stadt mehr zu einem Schwamm zu machen, dass wir das Wasser speichern und uns dann holen, wenn wir es brauchen. Wie bei einem Schwamm eben. Man kann das über grüne Dächer machen, über Parks. Aber am Ende spielen die Pflanzen und der Boden die Hauptrolle.
And see if they can be the main actors in the sponge cities.
Also weg mit dem Asphalt und her mit den Pflanzen. Dirk van Peipe zeigt den Experimentiergarten der Urbanisten. Der Schwammgarten sieht aus wie eine große Pizza, auf deren einzelnen Stücken verschiedene Gräser, Sträucher und Bäume wachsen.
This is the willow and some other plants that really are able to take water quite quickly and store it inside them.
Das ist zum Beispiel die Weide und einige andere Pflanzen, die wirklich in der Lage sind, Wasser sehr schnell aufzunehmen und es an Ort und Stelle zu speichern. Sie können auch lange Trockenperioden überleben. Und da ist Hopfen, aus dem Bier gemacht wird. Solche Pflanzen wachsen schön hoch. Also die Idee ist, dass sie auch etwas höhere Strukturen haben. Und sie sind auch geeignet, schnell Wasser aufzunehmen.
Nicht nur Rotterdam wird zur Schwammstadt. Viele andere Städte wie Kopenhagen, New York oder Singapur haben längst erkannt, dass es keine Alternative für die Zukunft gibt. Den Begriff Schwammstadt gibt es noch nicht lange. Früher sprach man von Regenwassermanagement, erzählt Gerhard Hauber. Der Landschaftsarchitekt beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Thema.
Das Regenwasser wird, man sieht ja überall die Gullis in den Straßen und so weiter, das läuft da rein, wird abgeleitet und fließt dann meistens in Flüsse oder in die Landschaft. Bei Schwammstädten ist es eben so, dass das Wasser eben möglichst versickert wird, zurückgehalten, verzögert abgeleitet und eben länger im Gebiet bleiben kann. Das ist eigentlich die Ursprungsidee der Schwammstadt.
Und die entwickelt sich natürlich weiter.
Mittlerweile weiß man halt, dass Wasser in der Stadt und Wasser in Verbindung mit Boden und Pflanze im Prinzip die Lösung für unsere Städte oder unsere urbanen Agglomerationen ist, wo er mit dem Klimawandel zu kämpfen hat. Also man hat entweder zu viel Wasser bei Starkregen, man hat zu wenig Wasser bei langen Trockenzeiten und es wird zusätzlich noch heiß.
Bei Starkregen prasseln gewaltige Wassermassen auf die Städte. Die alten technischen Systeme, vom Abwasserrohr bis zur Kläranlage, sind darauf nicht ausgelegt. Es kommt zu Überschwemmungen. Die Kanalisation läuft über und das Wasser aus Toiletten und Waschmaschinen landet zusammen mit dem Regenwasser ungereinigt in Kanälen und Flüssen. Doch jetzt kommt's. Meistens dauert das gar nicht so lange an.
Da reicht's oft, wenn das Regenwasser eine halbe Stunde oder vielleicht eine Stunde maximal zurückgehalten wird und dann kann man es langsam ableiten. Dann ist eigentlich sind diese Spitzen, diese Hochwasserspitzen schon gebrochen. Und dafür jetzt eine riesen Infrastruktur zu bauen, die mit viel Geld im Boden vergraben wird, das macht einfach überhaupt keinen Sinn.
Viel mehr Sinn macht es, leerstehende Flächen, Parkplätze oder auch Parks gezielt zu fluten. Straßen können eine wichtige Rolle spielen. Wenn man sie umbaut, werden sie bei Unwettern zu Kanälen, die das Wasser ableiten.
Es gibt auch durchlässigen Asphalt, es gibt auch dränfähigen Asphalt, nennt sich Dränasphalt, das kann man auch nehmen. Aber vor allem natürlich im Gehwegsbereich oder auf den Parkflächen, wo die Autos stehen, dort kann man überall so Rasenfugenpflaster oder Rasengittersteine, kennt man ja vielleicht auch, oder Pflasterbeläge, die eben große Fugen haben, wo das Wasser versickern kann.
Viele kleine Elemente in einer Stadt können also das Wasser abfangen. Einer der Orte, die das schon so machen, ist Kopenhagen. Die Stadt wurde 2011 von einem verheerenden Starkregen getroffen. Die Straßen waren überflutet. Gebäude stürzten ein. Die Stromversorgung brach zusammen. Die Verantwortlichen entschieden danach, Kopenhagen zur Schwammstadt umzubauen, mit dem sogenannten Wolkenbruchplan. Wenn es jetzt zu stark regnet, kann das Wasser in Flächen, die entsiegelt wurden, versickern. Oder es kann auf Park- oder Spielplätzen zwischengespeichert werden. Das heißt, sie werden gezielt geflutet und dann kann das Wasser wieder ablaufen. Gerhard Hauber war daran beteiligt, ebenso wie an zahlreichen anderen internationalen Projekten. Auch in Bayern wird die Idee der Schwammstadt schon ausprobiert. Zum Beispiel im Eco-Quartier. Das ist ein Stadtviertel in Pfaffenhofen an der Ilm. Gerhard Hauber hat es mitentwickelt. Auf 25 Hektar ist hier vor 10 Jahren ein Vorzeigeobjekt entstanden. Zwischen den Häusern ist eine große Fläche nicht bebaut, sondern grün. Das Regenwasser wird über Straßenrinnen in Zisternen oder Versickerungsmulden geleitet. Das funktioniert. Mittlerweile wird überall in Pfaffenhofen ausprobiert.
Das ist eine Gledizie. Ein Baum, der als Klimabaum gehandelt wird, kommt mit Trockenheit sehr gut klar, mit heißen Sommern und verträgt aber auch Frost.
Sagt Stadtgärtner Mario Dietrich. Er pflegt den Klimawald, den die Stadt angelegt hat, um mit neuen Baumarten zu experimentieren. An anderer Stelle werden zusammen mit der Technischen Universität München sogenannte Baumrigolen erforscht. In zwei Reihen sind Bäume gepflanzt. Der eine Teil bekommt eine Rigole, eine Art Badewanne unter den Wurzeln, damit das Wasser nicht abfließen kann. Der andere Teil bekommt keine Rigole.
Es wird immer schwieriger mit der Trockenheit, weil gerade die Trockenzeiten immer länger werden. Das heißt, dass zwischendrin einmal Regen kommt, der den Bäumen, gerade den Bäumen in der Stadt, Wasser liefert. Es wird immer schwieriger, kommt immer seltener vor. Deswegen bin ich froh, wenn wir Möglichkeiten haben, dass wir Regenwasser zurückhalten können, damit der Baum auch in der Trockenzeit noch Wasser hat.
Die ersten Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Baumrigolen gut funktionieren und eingesetzt werden können. Hitze ist ein weiteres Extremwetterereignis, das im Klimawandel zunimmt. Und dort, wo der Boden versiegelt ist, kommt es im Sommer zu regelrechten Hitzeinseln, sprich in Städten. Sie erwärmen sich immer mehr. In München sind 47% der Fläche versiegelt, ein Rekord unter den deutschen Großstädten. Auch hier könnte das Schwammstadtprinzip für Linderung sorgen. Davon ist Architekt Herbert Dreiseitel überzeugt. Er ist seit Jahrzehnten an dem Thema dran und doziert in Harvard und Singapur.
Das ganz Entscheidende ist deshalb auch das Thema Schwamm, dass Bodensubstrat und Feuchtigkeit, wenn sie entsprechend geplant und entsprechend auch gebaut ist, sehr, sehr lange, über Wochen, über sogar Monate, die Feuchtigkeit halten kann. Und die Bäume und die Pflanzen ziehen natürlich diese Feuchtigkeit raus, langsam, und verdunsten sie und kühlen dadurch auch die Lufttemperatur. Wenn es dann wieder anfängt zu regnen, nimmt dieser Speicher sofort wieder dieses Wasser auf. Also das Entscheidende ist nicht, dass man jetzt eine riesen Zisterne braucht, aber das ganz einfache System sozusagen, Parkanlagen zu haben, kleine Parkanlagen, Mulden mit entsprechendem Substrat, die halten die Feuchtigkeit über lange, lange Zeit und geben über die Pflanzen wieder die Feuchtigkeit oder die Kühlung als Leistung ab in die Stadt.
Gleichzeitig filtern die Pflanzen die Luft. Fassadenbegrünung, Parks, Gründächer, alles kann helfen, die Städte zu kühlen. Und es gibt Studien, dass grüne Städte wohltuend für die Psyche sind, für Entspannung und innere Ruhe sorgen.
Das ist der Biophilia-Effekt. Das ist also, sobald ich Grün habe in einer Stadt, ist die psychologische Wirkung für Ruhe, für Entspannung, für Antidepressiva wesentlich höher, als wenn ich eine graue Stadt habe. Wenn ich eine graue Stadt habe, ist die Komponente Stress, das kann man bis rein sehen in die Lebenserwartung von Menschen, die ist in Städten, die gesund sind, wesentlich länger als in Städten, die grau und trist sind.
Und wie das besonders gut umgesetzt werden kann, zeigt das Beispiel Singapur. Das Wasser für die 7 Millionen Einwohner ist sehr knapp.
Und sie müssen Meereswasserentsalzung machen, sie müssen Wasser recyceln, also wieder erneuern mit Umkehrosmose und anderen Techniken. Und sie müssen auch noch Wasser vom Nachbarstaat von Malaysia über eine Pipeline reinführen. Also sie haben 4 Wasserressourcen und die vierte ist natürlich das eigene Regenwasser.
Schon vor 15 Jahren hat dort ein Umdenken angefangen, sagt Herbert Dreiseitel. Da sagten die Verantwortlichen:
Warum sind wir so blöd? Und leiten das Regenwasser, das Einzige, was wir natürlich haben, in unseren Kanälen und lassen es in das Meer fließen. Lass uns doch das mal umdrehen. Wir machen die sogenannten Einzugsgebiete, also die Catchments. Wir greifen das auf, wir speichern es, wir nutzen es, wir machen Lagunen. Singapur ist wirklich, sage ich mal, die Pionierstätte, kann man sagen, weltweit, weil sie eben so stark darauf angewiesen sind und sagen, wir müssen das Wasser, das wir natürlich haben, mit dem müssen wir verantwortlich umgehen und wir können es nicht als selbstverständlich hinnehmen.
In Deutschland passiert viel zu wenig. Nur vereinzelt sind die Städte und Kommunen bereit, Betonflächen aufzulockern und Parks zu bauen, Fassaden zu begrünen oder Dächer zu bepflanzen. In Hamburg und Berlin gibt es Projekte. Freiburg hat einige Stadtquartiere, Stuttgart auch, ebenso Leipzig. München will zumindest in Neubaugebieten etwas ändern. Dennoch:
Wir haben in Deutschland noch eine sehr komfortable Situation. Deshalb nehmen wir oft das Wasser von weit her und leiten es dann in unsere Städte. Also das ist zum Beispiel traditionell in München das gesamte Einzugsgebiet aus den Alpen, obere Isar-Gebiete, wo wir das noch herholen können. Je stärker die Klimaveränderung eintritt, je stärker es auch lange Perioden gibt, wo es zu wenig Wasser gibt oder dann stoßartig zu viel und dann fehlt es uns wieder, desto mehr müssen wir anfangen, nicht nur Sparsamkeit, sondern auch Nachhaltigkeit über Wassersysteme nachzudenken.
Im Forschungszentrum Garching bei München ist der Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft der TU München. Dort ist Brigitte Helmreich Professorin. Vor dem Uni-Gebäude rattert der Presslufthammer. Hier wird seit Jahren gebaut und der Boden zubetoniert. Von Gründächern und Parks keine Spur. Symbolhaft für das, was in vielen Städten passiert.
Ein Grund, warum so eine Schwammstadt nicht gebaut wird, liegt schon mal daran, dass natürlich jeder Quadratmeter viel Geld kostet. Es gibt auch das Versprechen, dass man so und so viele Wohnungen pro Jahr baut, auch in unserem Koalitionsvertrag. Und wenn man in so eine Siedlung oder eine Stadt reinschaut, haben wir nicht mehr viel Platz zur Verfügung. Also muss man nachverdichten.
Das ist kurzsichtig gedacht, denn die Städte müssen sich verändern. Durch den Klimawandel wird es immer heißer und die Wetterextreme nehmen zu. Jetzt gilt es, das Wasser zu speichern und zu natürlichen Wasserkreisläufen zurückzukehren. Schwammstadt ist ein Schritt zurück zur Natur. Dafür gibt es eine einfache Formel, sagt Brigitte Helmreich.
Sie müssen schauen, wie ist der lokale natürliche Wasserhaushalt. Beispielsweise sind in einem Gebiet und Sie sagen, 70% würden normalerweise verdunsten vom Regenwasser, 20% würden versickern und 10% würden ablaufen. Und wenn Sie jetzt ein neues Stadtquartier planen und es nach dem Schwammstadtprinzip halten wollen, dann müssen Sie solche Elemente einbauen, die genau das auch wieder abbilden. Das heißt, Sie würden mit Gründächern arbeiten zur Speicherung und Verdunstung. Sie würden mit Versickerungsmulden arbeiten zur Speicherung, Verdunstung und Versickerung. Sie würden mit der Regenwassernutzung arbeiten, aber auch Überflutungsflächen schaffen, diese multifunktionalen Flächen machen, damit man zwischenzeitlich mal Wasser zwischenspeichern kann. Das kann man machen und das kann man ausrechnen und es gibt da gar keine Ausrede mehr, das nicht zu machen. Es ist machbar.
Auch im Kleinen können Menschen schon anfangen, den Hinterhof oder den Vorgarten entsiegeln und bepflanzen, die Hausfassade und das Dach begrünen. Dafür gibt es auch Zuschüsse.
Also es kommt meines Erachtens noch nicht in der Bevölkerung an. Ich wohne in einer kleinen Kommune im Norden von München. Und wenn ich dann sehe, wenn wieder ein neues Einfamilienhaus gebaut wird, da wird außenrum alles zugepflastert. Und dann gibt es einen Alibi-Topf mit einer Pflanze drin. Das ist bei der Bevölkerung noch nicht angekommen. Braucht es viel mehr Aufklärung.
Gerade in Neubaugebieten könnte man das alles schon berücksichtigen, sagt Herbert Dreiseitel, der gerade in Neutraubling bei Regensburg ein Quartier entwickelt.
Wir versuchen immer, die Bürger mit einzubeziehen. Also, weil ein Schwarmschatzsystem ist kein rein technisches System, sondern das spielt im Stadtraum und an der Oberfläche statt. Das heißt, es ist öffentlicher Raum. Das geht alle an. Und wenn man das Schwarmstadtthema gut macht, dann wird auch die Stadt schöner und interessanter. Und es wird viel lebendiger, es wird interessant für alle Generationen. Und diesen Klick zu merken, Moment, wir haben da einen Gewinn und nicht einen Verlust, das ist entscheidend und das kriegt man eben nur mit Bürgerbeteiligung hin.
Das haben die Niederländer schon lange gemerkt. Durch die Schwammstadtelemente wird eine Stadt lebenswert. In Rotterdam gibt es jedes Jahr im Sommer den Rooftop Walk. Dann können die Bürger über die Dächer spazieren und die grünen Parks genießen. Parks in der Stadt laden zum Rudern und Radeln ein. Die vielen Bäume ziehen wieder Insekten und Tiere an. Ein wichtiger Kreislauf, sagt Dirk van Peipe.
Then they will also be our clients. We have to design for them as well.
Sie werden auch unsere Kunden sein. Wir müssen auch für sie entwerfen. So haben wir zum Beispiel gelernt, dass man für den Schmetterling Brennnesseln oder eine andere spezielle Vegetation braucht. Wenn Sie einen Schmetterling auf Ihrem Dach haben wollen, können Sie ihn nicht nur mit ein paar schönen Blumen begrüßen. Er braucht diese spezielle Vegetation, damit er Eier legen und sich fortpflanzen kann. Oder der Igel. Der kommt nicht einfach so hoch in den Park. Wir müssen für ihn und für andere kleine Tiere kleine Treppen einrichten, damit er in den Park und wieder zurück kann. Dadurch ergeben sich ganz neue Anforderungen an das Design. Das finde ich super cool.
Ein völlig neues Denken. Städte werden nicht nur für Menschen entworfen, sondern auch für Tiere und Pflanzen.